Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Morgen ein Wort betrachten aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 6. Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Dort lesen wir: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann zu euch gesagt. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Unser heutiger Predigttext ist ein Teil der Abschiedsreden unseres Herrn Jesus Christus, die er am Vorabend seiner Passion gehalten hat. Dabei müssen wir uns vorstellen, dass unser Herr Jesus wusste, was auf ihn zukommen würde. Und er wusste auch, was das für seine Jünger bedeuten würde. Es war vieles, was das Herz der Jünger in dieser Stunde erschrecken konnte. Dunkle Ereignisse standen vor ihnen, ja, die selbst sogar einen Petrus zum Verleugnen unseres Herrn Jesus bringen würden. Jedenfalls kam die Trennung von ihrem Meister, der hinging, wohin sie nicht folgen konnten. Sie würden es vielleicht nicht verstehen. Sie würden unsicher und verängstigt mit anschauen, wie ihr Meister in einem kurzen und ungerechten Prozess verurteilt und dann umgebracht werden würde. Und deswegen die Aufforderung gleich zu Beginn hier: Euer Herz erschrecke nicht. Aber wie wir wissen, schrecklich würde es für sie trotzdem sein, was ihrem Meister widerfahren würde. Ja, ihr Glaube an ihn und ihre Treue zu ihm würde durch die bevorstehenden Ereignisse doch mächtig erschüttert. Wie kann da eben ihr Herz nicht erschüttert werden? Jesus nennt sofort den einzigen Weg zur Überwindung dieser Erschütterung. Glaubt an Gott, denn in sich selbst werden die Jünger keinen Halt finden. Alles Sichtbare um sie herum ist nur erschüttert. Alle Hoffnungen, die sie bei dem Einzug in Jerusalem aufs Neue gehabt haben, sind in diesen wenigen Tagen für sie wieder zusammengebrochen. Nicht mal ihr eigener Kreis steht hier geschlossen fest zusammen. Aber sie dürfen von allem Sichtbaren, von sich selber wegblicken auf Gott und in ihm ihre Geborgenheit finden. Und dann werden sie es auch erfahren: Der Glaube beginnt erst da, wo aller Grund vorhanden scheint, ihn aufzugeben. Da beginnt der Glaube. Und dabei ist der Glaube an Gott auch jetzt nicht vom Glauben an unseren Herrn Jesus Christus zu trennen. Sie haben ja durch 3 Jahre hindurch Jesu Wort immer wieder gehört, seine Taten gesehen. Zuletzt auch seinen Sieg über den Tod am Grabe des Lazarus. Und daran durften sie sich jetzt vertrauend halten. Von besonderer Bedeutung aber würde sein, dass unser Herr Jesus nun sterben und auf diese Weise von ihnen genommen würde, auch wenn er nach 3 Tagen von den Toten auferstehen würde. So würde seine Rückkehr, als der Auferstandene, doch nur etwas Vorübergehendes sein. Denn seine eigentliche Bestimmung war ja die Rückkehr zu Gott, dem Vater. Seine Thronerhebung als Sohn Gottes in Kraft seiner Herrschaft zum Heil der Welt. Und von daher wollen wir heute Morgen mal schauen, genauer hin auf diesen Text, was er uns in diesem Abschnitt zu sagen hat. Wir haben ja zurzeit Schulferien und der ein oder andere war verreist oder verreist vielleicht noch für mehrere Tage oder gar Wochen. Und dann brauchen wir ein Zimmer in einem Hotel, Jugendherberge oder Pension. Und wir haben ja heute die großartigen Möglichkeiten, über sogenannte Internetportale ein Zimmer zu buchen. Wir können oft schon Bilder von der Unterkunft uns dann anschauen und dann, wenn uns das zusagt, auch buchen. Doch irgendwann, wenn die Reise dann losgeht, bleibt doch eine gewisse Spannung bei uns. Ob denn auch wirklich das gebuchte Zimmer für uns zur Verfügung zum Beispiel steht? Verschiedentlich hat man ja gehört, dass manche Unterkünfte bewusst überbucht werden, um sicher zu sein, dass alle Zimmer belegt sind. Dann kann es sein, dass wir ein Zimmer gebucht haben, aber später dann ankommen und erfahren, dass es nicht mehr frei ist. Im schlimmsten Fall werden wir dann vor die Tür gesetzt und finden keinen Ort für die nächste bevorstehende Nacht. Unser Herr Jesus Christus zeigt mit dem Bild vom Vaterhaus hier, dass es eben viele Wohnungen hat, dass es die Heimat von uns ist, das endliche Zuhause, in dem wir unseren definitiven Aufenthalts- und Ruheort finden, auf Ewigkeit hin. An anderen Stellen der Schrift ist von der künftigen Welt mit dem Bild des Paradieses oder auch mit dem Bild der Stadt des himmlischen Jerusalems die Rede, wie wir es ja auch gerade genau betrachten in den Vollendungskapiteln der Offenbarung in den Bibelstunden. Allen Bildern gleicht, dass es sich hier um einen Sehnsuchtsort handelt, einen Ort also, der so gut und so vollkommen ist, dass man ihn für nichts eigentlich in der Welt eintauschen möchte. So sollte es sein. Und dabei müssen wir festhalten, dass Gott für uns schon einen Platz bereitet hat, dass es diesen Ort schon jetzt gibt für dich und mich. Wir können auch davon ausgehen, dass die alttestamentlichen Gläubigen sich auch in jenem Haus aufhalten werden. So legitimiert Jesus nämlich deren Anwesenheit und auch die Anwesenheit seiner Jünger und die aller Gläubigen des neuen Bundes. Sicher, ein langes Jüngerleben lag noch vor ihnen, mit reicher Arbeit, harten Kämpfen und vielfältigen Leiden, welches ja auch uns bestimmt ist als Nachfolger Jesu. Und dennoch liegt am Ende des weiten Weges für sie und für uns dieses Haus des Vaters, ihre und unser Bürgerrecht in den Himmel, wie es der Apostel Paulus im Philipperbrief bezeichnet, steht also felsenfest. Und so dürfen wir ganz gewiss sein und den Blick auf die kommende Herrlichkeit die Leiden der Gegenwart als gering erachten, wie es im Römerbrief Kapitel 8 heißt. Dazu eine kleine Anekdote. Theodore Roosevelt, amerikanischer Präsident zur Zeit der vorletzten Jahrhundertwende, war in Afrika auf einer Safari und bestieg nun das Schiff, das ihn nach Amerika zurückbringen sollte. Viele Menschen hatten sich versammelt, um ihn zu verabschieden. Ein roter Teppich war ausgerollt, eine Musikkapelle spielte und er kam in die beste Kabine des Schiffes. Während der ganzen Überfahrt nach Amerika stand er im Mittelpunkt des Interesses. Gleichzeitig war ein anderer Mann an Bord, ein alter Missionar, der sein Leben für Gott in Afrika eingesetzt hatte. Seine Frau war dort gestorben. Auch die Kinder lebten nicht mehr. So kann man sagen, Mutterseelen allein kam er also zurück nach Amerika.
Als das Schiff dann San Francisco erreichte, wurde der Präsident natürlich in Ehren empfangen. Die Menschen jubelten ihm zu, aber niemand begrüßte den alten Missionar. Unbeachtet verließ er das Schiff und ging an den vielen Menschen vorbei. Er mietete sich in einem kleinen Hotel ein, kniete an seinem Bett nieder und betete: Herr, ich möchte mich nicht beklagen, aber ich habe mein Leben für dich in Afrika geopfert und es interessiert niemanden. Ich kann es einfach nicht verstehen. Da hatte er plötzlich das Gefühl, als ob ihm der Herr die Hand auf die Schulter legte und sagte: Mein Kind, du bist auch noch nicht zu Hause angekommen. Wir werden also in jener besseren Welt, oben bei unserem Herrn, in den ewigen Wohnungen unabhängig von allen zeitlichen Bedürfnissen sein. Wir bedürfen keiner Erneuerung unserer Kleidung. Das weiße Kleid von der reinen Seite der gottgewirkten Gerechtigkeit trägt sich nie ab, noch wird es je wieder befleckt. Wir bedürfen keiner Arznei zur Heilung von Krankheiten, denn keiner wird sagen: Ich bin schwach. Wir dürfen keines Schlafs, um unseren Körper Erholung und Stärke zu gönnen. Wir ruhen weder Tag noch Nacht, sondern loben unermüdlich unseren Herrn. Und wir bedürfen auch keiner geselligen Kreise zu unserem Trost und unserer Erquickung. Und alles Glück und alle Freuden, die aus dem Umgang mit unseresgleichen kommen mögen, machen keinen wesentlichen Teil unserer Seligkeit aus. Denn die Gemeinschaft mit unserem Herrn ist für unsere höchste Sehnsüchte genügend. Das heißt auch andersrum, wir werden einen vollkommenen Gottesdienst dort haben. Das, was wir heute in Stückwerk, auch heute Morgen hier machen, das wird dort in Vollkommenheit geschehen. Und ihr Lieben, das alles wartet auf uns. Das möge einem jeden zum Trost sein, der in Leiden steckt, der durch Trübsal muss oder was uns die Zeit noch so alles bringen mag. In Vers 3 unseres Textes schreibt Johannes: Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wer jetzt aufgepasst hat, wird hier merken, hier stoßen wir auf eine Eigentümlichkeit hier in unserem Text, dass der folgende Satz zu bejahen scheint, den wir eben gehört haben, was soeben verneint wurde. Also sorgt Jesus doch erst, hören wir hier, durch seinen Hingang dafür, dass die Jünger und wir im Vaterhaus Wohnungen finden. Während er eben versichert hatte, dass die vielen Wohnungen schon bereit sind. Hier stehen wir jetzt irgendwo in einem Spagat. Nun, so sehr die vielen Wohnungen da sind, es wird doch tatsächlich erst durch Jesu Hingang, durch sein ganzes Leiden, Sterben und Auferstehen bewirkt, dass wir mit völliger Gewissheit diese Wohnung erwarten können. Das heißt, die beiden widersprechenden Sätze vertreten jeder für sich doch eine unentbehrliche Wahrheit. Es sind also keine Gegensätze. Denn der zweite Satz verspricht über das Breiten der Stätte hinaus uns noch mehr, nämlich seine Wiederkunft und dass er uns zu sich nimmt. Heißt also, hier geht der Blick bis zur letzten Vollendung in seiner Wiederkunft. Nicht die Bereitung der Stätte, sondern seine Wiederkunft ist der eigentliche Inhalt seines Versprechens. Und dabei fasst unser Herr Jesus in einem einzigen, kurzen Ausdruck zusammen, was seiner Gemeinde, wo auch wir zugehören, dann unter Leitung des Heiligen Geistes mehr und mehr ein langes und vielfältiges Geschehen hier klar werden soll. Und die Heilige Schrift spricht auch noch an anderen vielen Stellen mehrfach von dieser Gemeinschaft des Herrn mit uns. Der Apostel Johannes sagt zum Beispiel in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dabei ist es für uns kaum vorstellbar, wie es mal sein wird, wenn wir ihn, unseren Herrn Jesus Christus und unseren Gott, den Vater im Himmel, von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Doch gewiss werden wir nicht einem gestaltenlosen Etwas gegenüberstehen oder einem abstrakten höchsten Wesen, das man nicht beschreiben kann, sondern dem Gott, der uns geschaffen hat, der uns in seiner Liebe erlöst und mit sich selbst versöhnt hat, dessen Kinder wir bereits hier auf Erden sind, in dieser alten Welt, und der uns dann in sein Haus aufnehmen wird und mit dem wir in ewiger Gemeinschaft leben können. Und Johannes beschreibt das ja gerade auch in seinem Buch der Offenbarungen, was er durch eine Vision von der Situation in der neuen Welt erkennen konnte. Da heißt es in Kapitel 21, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ihr Lieben, wir sehen doch an dieser Aussage, dass in jener neuen Welt Gott und Mensch in einer vollkommenen Harmonie miteinander leben werden. Das also, was im ersten Paradies nach dem Sündenfall verloren gegangen ist, wird dort wiederhergestellt werden, in Vollkommenheit. Und das allein, weil es Gottes gnädige Gabe ist. Denn keiner von uns, der dort wohnen wird, hat dies je verdient oder Gott Anlass gegeben, uns dort ein Wohnrecht zu gewähren. Und immer wieder haben Menschen den christlichen Glauben schlecht gemacht, weil er angeblich die Probleme dieser Welt nicht angehe und die Menschen auf ein angeblich besseres Jenseits vertröste. Dass es einen Himmel, eine neue Schöpfung und eben auch Gott gebe, das ist den modernen Menschen mehr als fraglich. Mit anderen Worten, so etwas gibt es einfach nicht, weil es für einen praktischen Atheisten keinen Gott gibt. Und doch müssen wir an dieser Stelle sagen, dass keine Botschaft der Welt größer und tröstlicher ist als die, dass am Ende unseres Lebens in der Nachfolge Jesu Christi der Einzug in jenes Vaterhaus steht. Wir gehen nicht einem blinden Schicksal entgegen, der zu unserer Auslöschung unserer Existenz oder gar der Hölle hinführen würde, sondern wir dürfen heimkehren zu Gott, unserem Vater im Himmel. Ja, das Wort heimkehren, ist es nicht das, weshalb wir hier ab und zu auch mal wegfahren, Urlaub machen, die Welt ansehen, damit wir umso lieber auch wieder heimkehren, so wie jetzt Pete und seine Familie? Ich erlaube mir an dieser Stelle, von mir mal persönlich zu reden. Ich habe in den vergangenen Wochen mit meiner Frau eine Reise unternommen, um Erholung zu finden und neue Kräfte, um den Herrn dienen zu können. Doch trotz allem habe ich mich nach den Tagen des Urlaubs erst wieder gefreut, als ich meine 7 Sachen wieder in den Koffer verstauen konnte und die Heimreise angetreten habe und am Abend des Reisetages wieder gut behütet zu Hause angekommen bin. Leben aus Koffern ist vielleicht ein paar Tage interessant, auch sich andere Gegenden anzuschauen. Aber es ist kein Dauerzustand. Wir suchen das Zuhause. Wir brauchen ein Zuhause. Zuhause, dort ist das eben, was man zum Leben braucht. Dort ist Beständigkeit. Dort hat alles seinen Platz. Dort sind die Frau, die man liebt, und die Familie, die einen natürlicherweise umgibt. Und das Wichtigste überhaupt, ihr Lieben, die Gemeinde. Die Geschwister, mit denen man Gemeinschaft hat. Um wie viel mehr ist die Heimkehr ins Vaterhaus bei Gott doch das große Ziel für uns, das Gott unserem Leben gesetzt hat. Und unser Herr Jesus Christus erwartet dort einen jeden von uns. Nun, damit ergibt sich natürlich auch die Frage nach dem Weg zu diesem Ziel. Oder anders gesagt, wie komme ich da hin? Dieses Ziel ist kein fernes und undeutliches. Denn unser Herr setzt es ja voraus in unserem Text, wenn er sagt, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Denn den Vater kennen die Jünger doch nun. Und den Weg zum Vater wissen sie auch. Und ich hoffe auch, dass es heute Morgen auch ein jeder hier auch weiß von uns. Davon handelte im Grunde alles, was Jesus ihnen gezeigt hatte. Aber unser Herr musste auch leider feststellen, dass seine Jünger das doch noch nicht verstanden haben. Es ist zunächst wieder Thomas, der voll Ungewissenheit das Wort ergreift, indem er sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie wissen wir den Weg? Nun, wir haben auch von Thomas schon in seiner Art in Kapitel 11 etwas gehört. Und gerade ihm antwortet unser Herr nicht mit Erklärungen und Beschreibungen, sondern mit einem Wort, das dem Fragenden unmittelbar Gewissheit zu geben vermag. Der Herr sagt nämlich zu ihm, ich selbst bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. An dieser Stelle ist es für uns sehr bezeichnend, dass unser Herr Jesus hier nicht sagt, ich zeige euch den Weg oder ich lehre euch, wie ihr den Weg findet. Nein, er sagt, ich bin der Weg. Das bedeutet doch, dass wir nicht nach einem Weg zu Gott suchen müssen, der neben unserem Herrn Jesus Christus entlang geht, der etwa in unserem Handeln, unsere Entscheidung für Jesus, unsere Frömmigkeit oder unserem Engagement bestünde. Wenn er selbst der Weg ist, dann bedeutet das, dass er mit seiner Person und seinem Werk der Weg ist. Sprich, wer also zu Gott kommen will, wer ins Vaterhaus bei Gott heimkehren will, der wird zu Jesus gewiesen. In diesem Zusammenhang müssen wir auch bedenken, dass Jesus sich nicht nur als Weg bezeichnet, sondern eben auch als die Wahrheit und das Leben. Wahrheit ist Jesus, indem er als Person der wahre Mensch ist, der, von dem Wahrheit ausgeht und der inmitten einer Welt voller Irrtum und Lüge, voller Aberglaube und falscher Religiosität der Ort ist, von dem die Wahrheit ausgeht. Der die Sünden von uns auf sich genommen hat und die Strafe da erfüllt, stellvertretend. Er ist der wahre Mensch, in dem er vom Tode auferstanden ist und als der Gerechte in Ewigkeit lebt und regiert. Er ist der wahre Mensch, weil er zugleich auch wahrhaftiger Gott ist. Und somit ist auch sein Wort nicht leer, sondern es ist durch die Wirklichkeit gedeckt. Und zu dieser Wirklichkeit gehört auch, dass er in einer Welt der Vergänglichkeit und des Todes als der Auferstandene wirklich lebte. Er gibt das Leben, indem er den Menschen seine Wahrheit, nämlich sein Evangelium, verkündigen lässt. Und so kommt auch unser Herr Jesus heute Morgen zu uns als Wahrheit im Wort der Heiligen Schrift, die von ihm redet und zeugt. Und schließlich fügt unser Herr Jesus noch hinzu, am Ende von Vers 6, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dieser Vers war zu allen Zeiten eine anstößige Aussage, denn die Menschen haben oft sehr eigenwillige Vorstellungen, wie sie meinen, zu Gott kommen zu können. Man braucht sich heute nur in der Welt der Religion umzuschauen, um einen Eindruck von der Vielfalt der vermeintlichen Wege zu Gott zu gewinnen. Opfer, selbst auferlegte Leiden, Fasten, religiöse Riten, Wallfahrten und Werke der Nächstenliebe gehören zu dem Repertoire der großen Religionen. Daneben gibt es dann noch die Weltanschauungen, die im Grunde atheistisch sind, und es ist nur logisch, dass ein Mensch, der an keinen Gott im Himmel glaubt, auch keinen Bedarf empfindet, mit Gott irgendwie ins Reine zu kommen. Doch hier heißt es: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nun, wenn wir es mal von der anderen Seite aufrollen, das ist sogar eine Kritik an dem, was viele Christen leider denken. Sie meinen, die Nachfolge Christi sei der Weg zu Gott. Doch so sehr dieser Begriff den Worten Jesu entspricht, so sehr wird er vereinnahmt durch die Anschauung, der Mensch müsse etwas zu seinem Heil beitragen. Sei dies die Entscheidung für den Herrn Jesus, sei dies das stete Bestreben, ein aktiver Christ zu sein, sei dies der Wunsch nach besonderen Erlebnissen, die man als Gaben des Heiligen Geistes ansieht. Und so sind manche Christen fixiert auf das, was sie tun oder erleben, oder in den Sonntagspredigen oder in sogenannter Erbauungsliteratur erfahren, wenn sie nicht auf dem Fundament des Evangeliums stehen, dann werden sie eben noch in ihrer irrigen Meinung dadurch bestärkt. Doch Christus, der Weg, das heißt, dass es einen Abstand gibt, ja einen Abgrund, der den sündigen Mensch von dem heiligen Gott trennt. Dieser Abgrund muss überbrückt werden. Unser Herr Jesus Christus aber mit seiner Hingabe am Kreuz, wo er sein Blut für uns gegeben hat, was wir gleich auch noch im Gedächtnis mal feiern wollen, und seine Auferstehung hat die Brücke über diesen Abgrund gebaut. Wir werden keine andere Brücke finden, denn es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und unser Herr Jesus ist wirklich in den Abgrund menschlicher Sündhaftigkeit hinabgestiegen und hat mit dem, was er am Kreuz für uns erlitten hat, diesen Abgrund überbrückt. Wenn wir also nach dem Weg zu Gott fragen, dem Weg, der wirklich zu Gott führt, der von Gott selbst auch gewollt und gebahnt worden ist, einen Weg also, der nicht unseren menschlichen Vorstellungen entspringt, dann werden wir erkennen müssen, nur unser Herr Jesus Christus, der fleischgewordene Gottessohn, konnte wirklich das ein für alle Mal erfüllende Sühnopfer bringen, das zur Versöhnung mit Gott notwendig war. Und gerade darin ist er der Weg. Jesus kommt zu uns, nämlich in der Wahrheit seines Wortes. Sein Wort, das ja von ihm spricht, von seinem vollbrachten Werk, von der Vergebung der Sünden, von der Rechtfertigung in dem, der uns vor Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, wie es der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 1 sagt. Am Kreuz Christi vollzog Gott das Gericht über die Sünde der Welt. Und jeder Bezug auf das Kreuz und seine Heilswirkung ist darum nicht ein eigentlicher Gnadenakt, wenn wir es mal streng sehen, sondern erstmal Gericht. Stellvertretendes Gericht Gottes, nämlich über uns Menschen, das dann allerdings als Gnadengeschenk dem zugerechnet wird, der diesem wunderbaren Handeln Gottes Glauben schenkt. Gerechtigkeit von uns vor Gott ist darum nicht mehr eine Gerechtigkeit im juristischen Sinne, sondern eine Gerechtigkeit aufgrund des Urteils Gottes vor der Tatsache des Kreuzes Jesu. Wir sind als gerecht hingestellt, weil Christus für uns gestorben und auferstanden ist und weil wir uns glaubend in diesem Heil bergen, wie es der Römerbrief in Kapitel 1 so schön beschreibt. Und darum, ihr Lieben, gehören Rechtfertigung und Glauben unlöslich zusammen. Nun könnte die ein oder andere sich die Frage stellen, was müssen wir tun? Oder was sollen wir tun? Nun, die Antwort unseres Herrn Jesus Christus lautet hier ganz einfach: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Die Jünger, denen Jesus diese Worte am Vorabend seiner Passion sagte, sollten also trotz all dem Furchtbaren, was in den folgenden Tagen geschehen würde, darauf vertrauen, dass Jesus, der Gottessohn, der Gerechte, das alles erleiden würde nach dem Willen und der Verfügung des Vaters. Sie sollten deswegen ihr Vertrauen auf ihn nicht preisgeben oder sich von ihm abwenden. Ihr Glaube sollte klar und gewiss werden, als ihnen Jesus nach seiner Auferstehung die alttestamentlichen Weissagungen erklärte und als sie erkannten, dass Jesus Christus gerade durch seine Passion und seine Auferstehung der Weg zu Gott, dem Vater, ist. Und ihr Lieben, das muss auch jedem Einzelnen von uns immer wieder voll im Bewusstsein stehen. Da gibt es keinen anderen Weg. Es gibt nichts anderes für uns zu glauben, dass es bei Gott wirklich so ist. Jesu Wort, glaubt an Gott und glaubt an mich, gilt uns heute umso mehr, da wir ja Jesus viel klarer und deutlicher erkennen können durch die Heilige Schrift, als die Jünger an jenem Abend vor der Passion Jesu. Sie selbst geben uns, die Jünger also, mit all dem, was sie nach Pfingsten verkündigten, Zeugnis von unserem Herrn Jesus, sodass unser Glaube in ihrem Wort einen festen und gewissen Grund findet. Ihr Zeugnis ist deswegen wahr, weil sie von unserem Herrn reden, weil sie sein Werk und dessen Bedeutung in den Mittelpunkt stellen und weil sie durch den Heiligen Geist, also den Geist Christi, in dem Christus als der Wahrhaftige gegenwärtig ist, zu uns reden. Ihr Wort ist im Übrigen der lebendige Samen, durch den wir das Leben bekommen, das ewige Leben, das in Christus ist. Und darum wird der rechte christliche Glauben seinen Grund und seinen Inhalt stets neu auch aus der Heiligen Schrift schöpfen. Und wir haben auch heute noch diese Zusage: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, und das auf dem Hintergrund dessen, was unser Herr zugleich anfügt. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Weg also zum Vaterhaus ist Christus, und wir gehen diesen Weg, indem wir an ihn glauben, indem wir den Zusagen des Evangeliums vertrauen. Und da gibt es keinen anderen Weg als nur diesen. Ich schließe mit einem Bild, welches mal Paul Humburg gebrauchte. Er schreibt Folgendes: Oberhalb des Rheinfalls von Schaffhausen waren zwei Männer mit einem Boot umgekippt und trieben Hilfe rufend im Strom. Es wurde ihnen vom Ufer ein Rettungsseil zugeworfen. Der eine der beiden ergriff das Rettungsseil und wurde ans Land gezogen. Der andere klammerte sich in seiner Verwirrung und Todesangst an das Boot und trieb mit ihm in den Tod. Wir sehen, beide hatten etwas ergriffen. Beide haben in der Stunde der höchsten Gefahr auf etwas ihr Vertrauen gesetzt. Beide haben an etwas geglaubt. Doch nur der eine ergriff das Richtige, der andere das Falsche. Es kommt also nicht darauf an, dass man überhaupt etwas erfasst als seine Rettung in der Not des Todes, sondern dass wir das Richtige ergreifen. So auch im Blick auf unser ewiges Heil. Es gilt, die Wahrheit Gottes im Glauben zu erfassen, denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Amen.